Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Supp. Gast in unserer heutigen Sendung ist Hinrich von Haaren. Hinrich von Haaren ist ein deutscher Schriftsteller, der Romane, Erzählungen und Theaterstücke schreibt. In seinen Büchern beschäftigt sich Hinrich von Haaren besonders mit Formen der Erinnerungen und wie diese auf die Beziehungen zwischen Menschen einwirken. Hinrich von Haarens neuer Roman »Wildnis« ist im Sommer 2025 im Wallstein Verlag erschienen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in der Mitte seines Lebens vor die Frage gestellt wird, ob seine Schwester als Kind durch seine Schuld umgekommen ist. Hören Sie ein Gespräch mit Veit-Georg Schmidt.
Hinrich von Haaren hat Wildnis geschrieben, das im Wallstein Verlag erschienen ist. Ein Roman über einen Akademiker und eine schwule Liebesgeschichte. Hinrich, du bist ein bisschen zurückhaltend mit deinen biografischen Angaben, die so in allgemein leicht zugänglichen Quellen zu finden sind. Also außer, dass du aus Niedersachsen stammst, war nicht viel rauszukriegen. Du lebst in London. Magst du vielleicht noch ein bisschen mehr von dir erzählen, dass man diese Zusammenhänge vielleicht auch ein bisschen versteht?
Ja, also ich komme aus Norddeutschland ursprünglich und habe dann in Berlin studiert und habe da meinen Mann kennengelernt. Und weil er Amerikaner ist, hatten wir dann neutralen Boden gesucht, wo keiner von uns herkam, und haben dann uns auf London festgelegt, und seitdem, ich bin jetzt seit 30 Jahren da und schreibe aber auch für online. Also ich habe so ein bisschen so ein Doppelleben, und ich habe Chinesisch studiert und längere Zeit in Asien auch verbracht.
Ja, aber jetzt zu deinem Roman Wildnis. Es ist ja eine ganz eigenartige Mischung, weil wir haben einerseits diese schwule Liebesgeschichte. Es ist aber zugleich auch ein historischer Roman. Er geht ganz stark auf die so große Bomben nach den sogenannten Feuersturm in Hamburg ein. Wie bist du auf dieses Motiv Feuersturm Hamburg gekommen?
Der Kern kam von Freunden von meinen Eltern. Also mein Vater war Soldat im Krieg, und da wurde aber nie drüber gesprochen. Und Freunde von meinen Eltern, die aus Hamburg kamen, die Frau hat, ich war so 14, 15, hat von diesem Feuersturm erzählt. Kam zu Besuch, und irgendwie kam das Thema auf Krieg, und sie hat angefangen, davon zu erzählen. Und es war das erste Mal, dass jemand über die Kriegsschrecken so frei erzählt hat. Und das habe ich immer so mit mir rumgetragen. Mhm. Und dann hatte ich so diese Liebesgeschichte irgendwie im Kopf, und dann habe ich das so ein Mashup gemacht daraus.
Genau, im Zentrum des Romans steht Gottfried Schult. Gottfried Schult stammt eben aus Hamburg und hat als Kind diesen Feuersturm erlebt, überlebt. Und er hat aber dann nach dem Krieg, beim Lesen wird es nicht weiter aufgeklärt, eigentlich kriegt er relativ leicht in England dann eine Stelle nach dem Studium. Also er hat Geschichte studiert und dann kriegt er in Cambridge auch eine Anstellung so im akademischen Mittelbau. Wobei, also sie nehmen ihn jetzt nicht irgendwie, weil er so besonders toll ist, sondern sie schmücken sich, glaube ich, auch so ein bisschen mit ihm. Und er wird auch so ein bisschen eher geparkt und ja, so muss völlig langweilige Einführungsseminare halten. Und ja, wobei, er ist ja auch so ein bisschen komisch. Er lehnt sich ja auch nicht so besonders auf. Er ist so sozusagen gerne ein Mauerblümchen im akademischen Betrieb und ja, wurstelt halt dann so ein bisschen vor sich hin. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, er ist ja nicht sozusagen ein strahlender Protagonist, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also das Buch geht ja in den 60ern los, wo er da nach England geht und wie du sagst, sie stellen ihn eigentlich so ein bisschen aus Schuldgefühl an, weil er sagt, ich komme aus Hamburg und in diesem Interview, seinem Jobinterview und dann sprechen sie so ein bisschen darüber und dann herrscht aber betretenes Schweigen und sie stellen ihn, also er hat das Gefühl, sie stellen ihn eigentlich aus Schuldgefühl ein und er ist eben schwul und will sich nicht so in diesem 60er-Jahre-Betrieb da outen.
Also ja, wobei es ist, vom Gefühl her würde man ja fast auch, wenn man ihn ein bisschen näher kennenlernt im Rahmen, das hätten durchaus die 80er auch sein können, da wäre er, glaube ich, genauso zurückhaltend bis verklemmt gewesen, oder?
Ja.
Genau. Und muss man gleich auch mal sagen, Gottfried Schult schreibt sich zwar mit hartem T, trägt aber auch eine Schuld mit sich. Das ist ein bisschen ein sprechender Name, aber kontrastiert eigentlich ziemlich heftig. Das ist auch ein Merkmal deiner, also eher des Sprachstils, habe ich gefunden, kontrastiert ganz stark mit deiner Herangehensweise, die ja dann doch eigentlich sehr rational ist. Also sagen so einen sprechenden Namen, der an was gemahnt, da könnte man denken, ja, das hat auch so ein bisschen magische bis esoterische Züge, aber das ist ja nun gar nicht deins, oder?
Nee.
Genau, ne? Also, war dir das, aber bist du dann trotzdem auf so einen sprechenden Namen verfallen? War das irgendwie eine Idee, die du machen wolltest, oder kommt es dir dann auch immer wieder auf das Streuen von solchen Gegensätzen an?
Ich schreibe sehr intuitiv und ich hatte diesen Namen Beng im Kopf, als ich angefangen habe. Und ich habe, natürlich ist das Schuld und Schuld, ist ja klar, dass da irgendwas ist, aber ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, als ich das Buch konstruiert habe.
Genau, und Gottfried Schult ist eben Historiker und eigentlich ist ja sein ganz großes Projekt, etwas über den Feuersturm zu machen. Wobei, das ist auch ganz wichtig, weil das ist auch für das Buch, finde ich, sehr wichtig zum Verständnis. Gottfried Schult hat da nicht irgendwie weder deutsch-nationalen revisionistischen Ansatz oder auch irgendwie so, was man ja heute auch ab und zu immer mal wieder sieht, so doch so leicht verklärende deutsche Geschichtsansätze. Das hat er gar nicht. Also für ihn ist immer klar, die Alliierten, bei allem Unheil, das sie angerichtet haben, bei den Angriffen mussten so handeln, dass sie sind gekommen als Befreier. Das war halt einfach ein furchtbarer Preis, der zu zahlen ist. Das ist sozusagen sein Ding. Aber so richtig in die Gänge kommt er nicht mit seiner Arbeit. Er ist halt da auch wirklich in diesem akademischen Wespennest. Man hört, und wenn du auch da studiert hast, also egal wo, aber das, man hat ja fast auch den Eindruck, das ist eine Universalie, dieser akademische Mittelbau in seiner Intriganz, oder?
Ja, also ich selber arbeite ja nicht im akademischen Betrieb, aber ich kenne Leute und auch Familie, die da arbeiten. Und mir hat das auch so ein bisschen Spaß gemacht, diese Leute zu skizzieren und diese Intrigen und so weiter, wie sich die in den Rücken stechen.
Genau, also das ist sozusagen, das ist er, also er arbeitet mittel- bis unerfolgreich, liebt mittel- bis unerfolgreich irgendwie. Und das Größte, was sozusagen, als er ein bisschen älter geworden ist, ist, dass er sich in London ein bisschen so Zimmer mit Klo mietet und da unterkommt und ab und zu so eine schwule Kneipe mit Strichern gibt's also richtig so eine altmodische, schöne schwule Kneipe, wo man sich zu Hause fühlt, besucht und ab und zu jemanden mit nach Hause nimmt, meistens auch einen Stricher, was aber für ihn jetzt irgendwie auch nicht eine deprimierende Erfahrung ist. Das fand ich auch sehr schön irgendwie zu lesen. Du schilderst ihn bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann auch gleich zur ersten Stelle kommen, schon eigentlich als Loser, auch als, er hätte natürlich gerne irgendwie eine Beziehung, aber irgendwie ist es auch völlig okay, diese One-Night-Stands oder Stricher-Beziehungen zu haben. Das ist ja auch irgendwie was sehr, ein sehr schwules Lebensgefühl, das du da schilderst. Also irgendwie ist nicht toll hinzukriegen, aber da in dieser, das ist irgendwie auch für ihn okay. Wie ging es dir da beim Schreiben? Beschreiben, was war dir da wichtig?
Dass das wie so ein Aufatmen für ihn ist, wenn er diese Wochenenden in London verbringt und da rauskommt aus dieser akademischen Stickigkeit. Und ich wollte das auch so, dass er ist eigentlich glücklich da. Und es macht nichts, ob er jetzt dafür bezahlt oder nicht. Das ist ja auch in der Stelle, die ich gleich lese, so ganz recht, so ein bisschen diese Distanz zu haben. Aber er ist so sein eigener Mann eigentlich.
Genau, weil das ist fast schon irgendwie, das ist ein ganz kleiner Nebenaspekt, aber diese Schönheit zwar, ja, eben mal so dieses Aufatmen, mal eine sexuelle Beziehung zu haben für ein Wochenende und denen durchaus auch mal emotional näher zu kommen, aber dann ist aber auch gut und dann vorbei und mehr, das ist auch eigentlich genau das, was ihn glücklich macht, ne? Ja. Genau, in dieser Situation sind wir jetzt. Er hat Geburtstag und geht dann in seine schwule Stammkneipe.
Im George and Dragon fing Chain Reaction zum achten Mal wieder von vorn an. Doch nun hatte drinnen jemand Schuld durchs Fenster auf der Straße entdeckt. Gracie Bennett kam heraus. Alle warten auf dich, alle Val. All die schnurrbärtigen Schnepfen, die du deine Freunde nennst. Ich habe hier gestanden und über das Haus nachgedacht, das jetzt nebenan auf dem Bombenkrater steht, sagte Schuld. Darling, sagte Gracie Bennett und sah ihn unter hellblau getuschten Lidern hervor an. Lass es sein, jedenfalls für heute Abend. Lass die Krater Krater und die Bomben Bomben sein. Heute gibt's hier nur Happy Birthday und du hast nichts anderes zu tun, als happy zu sein. Das war typisch Gracie. Didn't mince her words. Sprach immer gerade heraus, immer mit großem Menschenverstand. Konnte auch den banalsten Thekengesprächen noch einen Herzton abgewinnen. Ich weiß, worum es hier geht, sagte sie. Es geht um die Sehnsucht. Du brauchst das Haus nebenan, du betrachtest das Haus nebenan und sofort rieselt der Putz von 100 Jahren Ungerechtigkeit von den Wänden. Was hat das mit Sehnsucht zu tun? Jetzt hak dich bei mir ein und gemeinsam segeln wir in dein nächstes Lebensjahr. Arm in Arm betraten sie die Kneipe, die mit Luftschlangen, Ballons und einem Happy 60th Birthday transparent geschmückt war. Durch dieses Dickicht sang Diana Ross weiterhin Chain Reaction, bevor jemand das Tape abrupt ausschaltete und Gracie Bennett auf dem Klavier Happy Birthday hämmerte. Schuld kannte nur wenige der Gäste beim Namen und nickte verwirrt angesichts der vielen ihm zugerufenen Glückwünsche. Gegen 10 begann die Menge sich zu lichten und um 11, als Gracie abschloss, war außer ihr nur noch Schuld, der Barmann und ein Junge am Ende der Theke übrig. Schuld sah Gracie fragend an. mein Geburtstagsgeschenk? Er war stockbetrunken, konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten und fühlte bereits den morgigen Kater im Hinterkopf hochkriechen. Eli, bring dich nach Hause, sagte Gracie und wischte mit einem schmuddeligen Lappen die Theke ab. Kannst du mich nicht bringen? Und wenn du fällst, dann lässt du mich liegen, Gesetz des Krieges. Gracie verdrehte die Augen und schob ihn zur Tür hinaus. Gesetz des Krieges? Fragte Eli auf dem Weg zum Arnold Circus. Er war einen Kopf größer als Schuld und hatte ihm schützend den Arm um die Schultern gelegt. Schuld fühlte bei diesem festen Griff eine seltsame Art von Zuversicht. Bist du ein Stricher? Fragte er, aber Eli lachte nur. Am Arnold Circus war Schuld kaum mehr in der Lage, die Treppen zum zweiten Stock hochzusteigen, und Eli musste ihn Stufe für Stufe nach oben schleppen, zog ihm dann den Schlüssel aus der Tasche, stieß mit dem Fuß die Tür auf, durch die Schuld ins Zimmer torkelte oder irgendwie seitlich tanzte, bis er mit einem tiefen Stöhnen aufs Bett fiel. Danke, flüsterte er durch das Brausen in seinem Kopf. Eli nickte sachlich. Es war klar, dass Schuld nicht der erste von Gracies Kunden war, den er so nach Hause begleitet hatte. Schuld blieb still liegen. Ich muss ihm ein Trinkgeld geben, dachte er, konnte sich aber nicht rühren. Sein Blick folgte dem des Jungen, der sich jetzt im Zimmer umsah. Zwei alte Sessel, Schulds durchgelegenes Einzelbett, der Schreibtisch mit den Zettelhaufen. Mit langen, bedächtigen Blicken, die über die Dutzende der quer beschriebenen Papiere glitten, über die Fotos der Kriegskirchen, die Bücherstapel. Eli trat an den Schreibtisch, nahm einige der Zettel in der Hand, legte sie aber sofort ungelesen wieder fort. Hinter halbgeschlossenen Lidern verfolgte Schuld jede dieser Bewegungen nicht aus Misstrauen, sondern um zu verstehen, was Eli dachte. Trauriger Fall, alter Mann, verlotterte Wohnung, auch ein bisschen einsam, poor devil. Schuld sah nun das Zimmer mit Elis Augen, nackt vorgeführt, ohne den Schutz der eigenen Einbildungen und Träume. »Ich bin kein armer Teufel«, sagte er laut, ohne auch nur den Kopf vom Kissen heben zu können. »Das sind meine Untersuchungen über...« Er hob die Hand und zeigte auf den Schreibtisch. Auch seine Finger schienen betrunken. »Du sollst jetzt lieber schlafen«, sagte Eli, »und morgen früh fühlst du dich wie in der Hölle.« Aber Schuld wollte nicht schlafen. Ihm fiel eine Szene aus dem Film »Karneval der Liebe« ein, in dem die Schauspielerin Dorit Kreisler eine silberne Treppe hoch und runter tanzte und irgendetwas von Tricks und Zauberei sang. An die Worte konnte er sich nicht mehr erinnern, aber die Melodie, den Takt und das Tempo hatte er wieder ganz genau im Gedächtnis. Das erste Mal hatte er den Film vor Jahren mit seiner Mutter auf einer gemeinsamen Reise nach Wien in einer Fernsehwiederholung gesehen. Zusammen hatten sie auf dem Bett in einem rosa und braun ausgestatteten Hotelzimmer gesessen und selbst auf irgendwie unangenehme Weise verzaubert auf den Nazistreifen in Richtung des auf einer Art Kredenz stehenden Apparats gestarrt. Vielleicht, dachte Schuld noch, bevor er einschlief, war es gar nicht Dorit Kreislers Gesang, an den er sich jetzt wieder erinnerte, sondern das leise Mitsummen seiner Mutter damals. Nun nahm er es mit in seinen betrunkenen Traum, dieses Summen. Auch dort saßen sie wieder in dem Wiener Hotel, aber jetzt war es hier nicht mehr rosa und braun, sondern Decke, Wände und Boden sahen aus, als seien sie war über und über mit Schnee behangen. Im Fernsehen lief nach wie vor Karneval der Liebe, doch stand der Apparat so weit weg vom Bett, dass Schuld nichts erkennen konnte. Seine Mutter kommentierte ununterbrochen das Geschehen um die Kreisler. Schuld wollte sie bitten, leise zu sein, konnte aber den Kopf nicht heben. Stattdessen drehte er sich automatisch zum Fenster
durch das ein roter Schein ins Zimmer fiel. Die Stadt steht in Flammen, murmelte Schuld, ohne seine Mutter anzusehen. Er stand auf und lief über den schneebedeckten Boden zum Fenster. Er kannte jetzt beim genaueren Hinsehen aber, dass es kein Schnee war, der hier lag, sondern dass die Kammer über und über mit weißen Scherben verkleidet war, in der er nun tief einsank. Vor dem Fenster lag der Arnold Circus. Unten auf der Straße brannten überall die Autos. Ein brennendes Taxi raste in Richtung des Rondells. Brandstiftung, sagte seine Mutter von dem Bett her. Dorit Kreisler, die dämliche Kuh, hat hier alles angezündet. Von oben her, vom Himmel, hat sie Fackeln auf die Autos geworfen und nun steht hier alles in Flammen. Wie kommen wir hier wieder raus? Fragte Schuld. Wir bleiben sitzen und sehen den Film zu Ende, antwortete seine Mutter. Denn erst wenn Ende auf der Leinwand steht, ist hier wirklich Schluss.
Ja, das ist sozusagen die, jetzt hat er diesen Eli kennengelernt, das ist ein Jüngerer. Und es entspinnt sich jetzt im Grunde ein bisschen, ja, unerwartbare, ja, aber umso schönere Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also der Eli gibt sich ja richtig viel Mühe. Der ist so richtig angefixt von Gottfried, ne?
Ja, das ist wie, also er aus unerklärlichen Gründen irgendwie findet, hat er sich total in ihn verliebt. Und im Roman hat er auch so ein bisschen so eine Heilerrolle für ihn.
Genau, die kann aber Gottfried, das merkt man ja schon an dieser Traumsequenz, da tut er sich mit schwer, diese Heilerrolle irgendwie ja anzunehmen, überhaupt mal drauf zu kommen, dass da einer ist. Ne? Das, da ist es. Und wie ist das? Ist er da jetzt so ein bisschen abgenutzt? Hat er nie geübt, sich auf einen anderen einzulassen? Oder sind es jetzt nur diese Erinnerungen, die jetzt auch schon in diesem Traum wieder hochkommen an das brennende Hamburg? Es ist eigentlich ja gar nicht mal so sehr eine Blockade, er kriegt das gar nicht mit, was der Eli eigentlich alles von ihm will, oder?
Ja, er ist erstmal natürlich vollkommen überrascht, dass sich dieser junge Mann für ihn interessiert. Aber gleichzeitig tritt diese Überraschung auch irgendwas in ihm los. Also er fängt ja dann an, sich zu erinnern, was damals passiert ist, 1943, als er 6 war. Und eigentlich ist das so eine Dualität ständig. Er liebt diesen jungen Mann, aber gleichzeitig ist er auch vollkommen absorbiert mit seiner eigenen Geschichte und kann eigentlich gar nicht das erwidern, diese Liebe, die ihm da gezeigt wird.
Genau, das ist im Grunde ist es, also er fängt ja wirklich an er wird geschäftig, so richtig arbeiten ist das ja nicht. Ne? Also er fängt an, diese Zettel neu zu ordnen, ist ein bisschen euphorisiert von dem Ganzen. Irgendwie sozusagen, man genießt das durchaus mit dem Eli, aber was mit, und er kriegt eben, wie du erzählt hast, jetzt auch schon es kommen neue Erinnerungen auf, er kriegt einen neuen Zugang zu dem, was ihn eigentlich immer schon umtreibt. Aber irgendwie, dass das irgendwas mit der Gegenwart zu tun hat, das erschließt sich ihm eigentlich nicht, ne?
Nee, also ich habe viel, bevor ich das Buch geschrieben habe, natürlich viel recherchiert und auch viel über Trauma recherchiert. Und so ein typischer Symptom ist eben dieses vollkommene Unterdrückung, damit man überhaupt weitermachen kann nach so etwas. Und er versucht, so ein akademisches Buch zu schreiben und das gelingt ihm aber nicht. Er versteht aber gar nicht, warum. Und das ist eigentlich für mich auch so der wichtigste Erzählstrang in dem Buch, dass er merkt, er ist von etwas bestimmt, seine Person ist von etwas bestimmt, aber er kann das nicht benennen, was das ist. Und
je mehr er darüber nachdenkt und je mehr er sich auch Eli öffnet, er fängt ja dann zu erzählen an, begreift er eigentlich, dass diese Bilder, die in seinem Kopf rumschwirren, das hat, ist nichts Historisches, das ist seine eigene Geschichte. Und ja.
Und aber gleichzeitig, obwohl ihm das ja bewusst wird, kann er aber auch so mal dieses ein schlichtes, klärendes Wort zu Eli ist ihm eigentlich auch nicht so ganz gegeben, dass er einfach sagt, ja, ist ja alles wunderbar, aber irgendwas schwirrt mir da im Kopf rum, ich krieg's nicht geordnet. Nach außen tut er ja so, als ob er an seinem tollen Buch arbeitet. Ne?
Ja, also er ist eigentlich vollkommen überfordert von dieser Situation und lässt das ja auch teilweise auf sehr unschöne Weise an dem Eli aus. Also es ist ja eigentlich wie viel oft in Beziehungen, man hat irgendwie, brodelt etwas in einem und anstatt das zu benennen, meckert man an der Suppe rum.
Genau, aber das hat, das ist eben, es ist, wir waren so ein bisschen, fand ich jetzt auch eben, auf Abwägen in gravitätische Richtungen. So gravitätisch ist das Buch nämlich gar nicht. Ja. Es hat eben durchaus amüsante Aspekte, ein Aspekt, den man gerade nur so an, ist diese die Frau, die eben der das diese schwule Bar gehört, die sie jedenfalls betreibt. Da gibt es ja noch mehr so meist ältere Frauen, die nicht nur sozusagen im ironischen Sinn gute Ratschläge geben. Es gibt ja eine Kroatin, eine Ärztin, die ihm da gut zuhört, wo er auch irgendwie nicht so richtig rafft, was sie eigentlich zu ihm sagt. Und das hat dann durchaus immer auch sehr komische Aspekte. Und natürlich führt es bei Gottfried irgendwie auch dazu, dass er da im Grunde sich in seiner neuen Rolle als verliebter Mann ein bisschen überschätzt. Und da kommen wir jetzt dazu.
Und dann ein paar Abende später, oder waren es Wochen gewesen, in diesem ersten Sommer mit Eli, Schuld erinnerte sich nicht mehr genau. Sie hatten Essen von irgendeinem Imbiss bestellt, verabschiedete sich Eli, sobald er fertig war, sagte, er wolle noch ein bisschen ausgehen mit Freunden und Schuld solle nicht auf ihn warten. Könnte spät werden. Wie spät? Eli lachte. Was macht das? Du geisterst hier doch sowieso die ganze Nacht herum. Ich geistere nicht. Ich höre dich, Jeff. Glaub nicht, dass ich dich nicht höre. Lenk nicht ab. Ich gehe nur mit ein paar Freunden aus, das ist alles. Freunden? Eli schüttelte den Kopf. Noch lächelte er, aber nur flüchtig. Langsam und mit Vorbedacht begann er sich anzuziehen. Was sind das für Leute, die du triffst? Wollte Schuld fragen, blieb aber still. Auch Eli sagte weiter nichts. Plötzlich führten sie ein 26-jähriges Leben und ein 60-jähriges. Schuld hatte immer geahnt, dass auf Dauer diese beiden Leben nicht zusammen unter einem Dach existieren konnten. Er hatte sich vorbereiten wollen auf diesen Moment, nun aber sprang ihm bei Elis Anblick in Jeans, T-Shirt und Turnschuhen plötzlich ein fürchterlicher Schrecken an. »Er geht doch nur aus«, sagte sich Schuld selbst. »Du benimmst dich ja wie eine der kreischenden, klammernden Tunden vom George and Dragon.« Er bemühte sich jetzt zu lächeln, ging zum Schreibtisch, gab vor, durch sein Manuskript zu blättern, nahm zum Abschied voller Gleichmut einen Kuss auf die Wange entgegen und nichts in seinem Verhalten war echt. Sobald die Tür hinter Eli ins Schloss fiel, wurde der Schrecken geradezu unerträglich, saß mit einem offenen Maul in seinem Mund. Er war allein geblieben mit seinen Fakten und Zahlen, konnte kaum atmen, merkte, wie sehr er Eli brauchte, um sein Buch zu schreiben. Ach was, vergiss das dämliche Buch. Brauchte ihn, um von einem Tag zum nächsten zu kommen, den in Unterhosen lebenden, nach Stroh riechenden, topfklappernden Eli. Seine Anwesenheit in der kleinen Wohnung nahm den Zahlen ihre Schärfe, machte die Fakten erträglicher.
Aber dies allein hier zwischen den schadhaften Tapeten und dem Saturnteppich, dies war unzumutbar. Er griff nach seiner Jacke, nach den Schlüsseln und jagte die Treppe hinunter über den Arnold Circus Eli nach. Am Ende der Camlet Street entdeckte er ihn an der nächsten Kreuzung und verbarg sich sogleich in einem Hauseingang. Was machte er hier? War er von allen guten Geistern verlassen? Aber der Schrecken hatte sich festgebissen, kam jetzt mit kurzen Luftzügen heraus aus seinem Mund, stieß ihn vorwärts. Ausgehen? Wo wollte der hier in der Gegend ausgehen? Hier gab es doch nichts. Hier war urbane Wüste. Und mit welchen Freunden? Schuld hatte nie von irgendwelchen Freunden gehört. Er schlüpfte aus dem Hauseingang zurück auf die Straße und ging Eli weiter nach. Wenn der sich jetzt umdreht, ist alles aus. Nerven bewahren, denk an was anderes. Denk an die Flugzeuge, Landaufklärer, Seeaufklärer, Nahaufklärer, Fernaufklärer. Schritt für Schritt wie ein Rhythmus, der das Herz bewegt. Jagd Einsitzer, Jagd Mehrsitzer, Tagjäger, Nachtjäger und die Städte Warschau, Minsk, Odessa, Sevastopol, Stalingrad, Rotterdam, London, Birmingham, Coventry und die anderen Städte Köln, Essen, Duisburg, Flensburg, Lübeck, Hamburg, Peenemünde. Die Namen, die Zahlen, die Zettel wehten in Schulz' Kopf herum. Ich bin verrückt, dachte er. Die Vergangenheit hat mich verrückt gemacht. Und jetzt verfolge ich Eli wie ein echter Verrückter durch die Londoner Nacht. Old Street, Ecke Hoxton Square. Eli verschwindet in einem heruntergekommenen Gebäude, dem London Apprentice Club. Als Schuld hinter ihm her will, hält ihn der Türsteher an. Sorry, Daddy. Excuse me? Only under 30s. What? You're not going in, that's what. But no buts. No daddies, no buts. Schuld sah zu dem Typen hoch, der einen Kopf über ihm stand und gutmütig grinste. Schulz setzte sein bestes, süßes Lächeln auf. No smiles either, sagte der Türsteher. Doch da hatte Schulz schon ein Bündel Zwanziger aus der Tasche gezogen und ihm das Geld in die Hand gedrückt. 100, 120, 200 Pfund, er wusste nicht, wie viel. Den Moment der Überraschung nutzend und von einer Gruppe Jungs im richtigen Alter vorwärts geschoben, passierte er den Türsteher, der immer noch auf die Scheine in seiner Hand starrte. Drinnen mischte sich ohrenbetäubende Musik mit dem Klang hundertfacher Männerstimmen. Biergeruch, schneidendes Diamantenlicht, ein Irrgarten von Räumen über mehrere Etagen verteilt. An den Theken überall großes Gedränge. Von Eli aber keine Spur. Bier schwappte aus fremden Gläsern über Schulz' Hand. Seit Hamburg war er in keinem Club mehr gewesen. Im London Apprentice gab es keine falsche Diskretion. Niemand nahm Schulz überhaupt zur Kenntnis. Er stand in der Brandung der Gäste. Der dröhnende Bass der Musik ging ihm durch Mark und Bein. Sein Blick suchte den Raum ab und dann entdeckte er auf der Tanzfläche inmitten der Menge schwitzender Männer Eli, allein auf einer bunt bestrahlten Lichtung, scheinbar auch ohne nur das um ihn herum ablaufende Brausen und Strömen wahrzunehmen. So sah ihn Schuld jetzt, schön und kühl und einsam und voller Selbstvertrauen. Ein Song ging in den anderen über. Bowie, Susie, Elton John und Eli tanzte und tanzte weiter. Er war nicht mit Freunden hier. Er zeigte an niemandem Interesse, erwiderte keine fremden Blicke. Schuld versank in das Bild und wurde hin und her geschubst von den drängenden Männern. Und nun erkannte er das Lied, das sie spielten. You took a mystery and made me want it. You took a pedestal and put me on it. Dancing, stealing, crying. und die Städte Warschau, Rotterdam, Sebastopol, Birmingham, Coventry und die Flugzeuge Masterbomber, Lancaster, Halifax, Wellington überm Leichentuch. Und Warschau brennt und Coventry steht in Flammen und Hannover und Hildesheim und Münster, überall tote, verbrannte, brennende Asche, Midnight Action, we talk about love. Er ringt nach Luft, seine Füße stechen, er reißt sich die Jacke vom Leib, seine Hände schmerzen, jemand starrt ihn an, jemand streckt die Hand nach ihm aus, aber er stolpert, fällt auf den bierbeschmierten Boden. Vor seinen Füßen und Händen strahlt der Schmerz durch seinen ganzen Körper. Alles tut weh. Fremde Hände greifen nach ihm. Dancing, stealing. 100 Hände ziehen ihn hoch. Alles tut weh. Crying. Tragende Hände. We talk about love. Schieben ihn durch überfüllte schwarze Räume und Gänge bis nach oben ans Licht hinaus auf die Straße. Er ringt nach Luft, hustet und röchelt. Es wird ihm schwarz vor Augen, dann rot vor Schmerz, dann purpur, dann ein Schmeer aus Flammen. Als er wieder zu sich kommt, sitzt er auf dem Bordstein und eine fremde Jacke ist über seinen Schultern. Neben ihm hockt der Türsteher, hat irgendwie linkisch den Arm um ihn gelegt und betrachtet ihn besorgt. I knew this place wasn't for you. You're a wallflower. I can always tell a wallflower. Schuld lächelt matt. No daddies, no wallflowers. Aber der Türsteher ist ja ein Menschenkenner. Das ist unerlässlich in seiner Branche. I can always tell a wallflower.
Ja, es klingt fast wieder auch ein bisschen bitter, aber eigentlich ist es auch komisch, ne? Also er macht sich so ein bisschen zum Affen. Und ist auch völlig blockiert, auch so ein bisschen die Schönheit der Situation zu verarbeiten, dass der Ida einfach dann nur mal allein tanzen will und für sich irgendwie sein will.
Also er ist eigentlich überwältigt von dieser ganzen Geschichte mit Eli und es ist wie so eine Sektflasche. Der Korken sitzt ganz fest in ihm drin und es brodelt und brodelt und er kann das aber nicht rauslassen.
Ja, und auch da gibt es ja dann kurz drauf, erscheint ja dann auch wieder Hilfe, unerwartete Hilfe, die ja ihm aber auch wieder alles nichts bringt. Er fängt wieder an, also das ist so eine Marotte von ihm, diese Städte aufzulisten, das hat was wie so ein Mantra, ne, auch diese Flugzeugtypen, die er da als Kind schon auswendig gelernt hatte, ja. Und das ist, ja, da begibt er sich selber immer in diesen Zirkel rein, ne, er will nicht, ne.
Ja, also Mantra ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Es ist wie so ein Gebet, das er immer wieder ableiert.
Genau, und das Buch ist aber eben nicht auf gerader Linie unterwegs. Ja, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen in dieses Persönliche verstrickt, auch diese Beziehungsprobleme. Er schafft das nicht, aber gleichzeitig kommen eben diese Erinnerungen auf. Und da gibt es eine ganz wichtige Erinnerung, nämlich es gibt jemand, den er eigentlich vergessen hat.
Ja, seine Schwester.
Die Toni. Was hat es mit Toni auf sich?
Also er denkt, das Buch fängt eigentlich damit an, dass er denkt, er ist ein Einzelkind und er hat aber seltsame Erinnerungen an seine Kindheit. Also das ist zum Beispiel so eine Puppe, die er immer mit sich rumgetragen hat und langsam eigentlich der Wendepunkt ist eigentlich, als er eine Operation hat und also von seiner Hand, wo er so eine Verbrennung hatte und nachdem er aufwacht aus dieser Narkose, hat sich irgendwas verändert in ihm und plötzlich erinnert er sich wieder an seine Schwester und
was in dieser Feuernacht passiert ist. Und das ist eigentlich so diese zentrale Szene des Buchs, wo dann beschrieben wird, was sich da abgespielt hat.
Ja, also das ist jetzt sozusagen so ein bisschen vielleicht der, das können wir zusammenfassen, weil das eigentlich jetzt nicht für die nächste Stelle nicht unbedingt tragend ist, aber das ist ein ganz, ja, auch eine unerwartete Wendung, die der Roman nimmt. Also Toni ist offenbar geistig behindert. Die Mutter hat sehr entschlossen und auch erfolgreich die Deportation von Toni verhindert, obwohl sie offenbar mehrfach auch denunziert worden ist und abgeholt werden sollte. Aber die Mutter hat dafür gesorgt und offenbar ist sie einfach in dieser Flucht vor dem Feuersturm einfach verloren gegangen und verbrannt. Das ist sozusagen auch diese Geschichte, die er verdrängt mit sich herumträgt. Und die Mutter ist sowieso so eine ganz resolute. Ja? Also sie hat auch eigentlich toll reagiert, als sie das dann ihr klar wird, dass Toni war in der Hand von Gottfried und Gottfried war ja selber noch Kind und Toni eigentlich älter. Und irgendwie hat er sie verloren. Und die Mutter macht ihm ja da eigentlich, baut ihm eine ganz tolle Brücke, indem sie ihm dieses Bild, ein Foto schenkt, das nicht sie beide schaltet, sondern eine Mutter mit einem Sohn offenkundig, aber Fremde. Das Bild begleitet ihn, und ihm sagt, das sind jetzt wir. Und offenbar will sie ihm sagen, wir zwei sind übergeblieben, das ist es jetzt. Hm. Und auch das kann er selbst da in dieser kindlichen Situation nicht einfach so irgendwie nebenschreiben. Das verkapselt ihn ja jetzt, diese Geschichte. Ja? Also Toni muss irgendwie schuldhaft verdrängt werden. Ne?
Ja, es ist eigentlich, es ist etwas Tragisches passiert. Und was ich beschreiben wollte, ist, dass man eigentlich nichts Gutes machen kann, um das wieder gerade zu biegen oder wieder wettzumachen. Also die Mutter versucht mit diesem Foto und kann aber auch nicht drüber sprechen, was passiert ist. Also sie sprechen ja nie darüber. Und er macht dann am Ende des Buches so fährt zu ihr und macht so Anstalten oder fährt eigentlich hin, um das jetzt mal auf den Tisch zu bringen, was passiert ist. Aber kann das natürlich nicht. Und sie sind eigentlich, das ist ja so ein klassisches Kriegstraumabild, sie sind in diesem Schweigen gefangen. Aber auch, ich wollte eigentlich, dass am Ende herrscht auch so ein bisschen Frieden zwischen ihnen. Also das wird zwar nicht ausgesprochen, aber sie machen dann ja nochmal eine Reise nach Wien oder erinnert sich daran, dass eigentlich, als sie hier sind in Wien und dann so einen Ausflug machen. Und da ist eigentlich, erinnert er sich, wie sie eigentlich zusammenkommen, doch wieder.
Genau. Und eigentlich hat die Mutter ist schon eigentlich auch für die Zeit, wenn sie ist sehr resolut, ja, aber würde man jetzt sozusagen, reagiert auch sozusagen als erziehende Frau recht modern, könnte man ja fast sagen. Und sie widersetzt sich der Evakuierung. Also nachdem Hamburg erdbodengleich ist, haben sie ja auch keine Bleibe mehr. Das Haus ist auch verbrannt und eingestürzt. Und sie leben dann in einem völlig verdreckten Keller, den die Mutter aber doch mit aller Kraft irgendwie so herrichtet, dass es halt, naja, wohnlich, aber erträglich unter gegebenen Verhältnissen ist. Und sie widersetzt sich der Evakuierung und bleibt da mit ihm. Und es entwickelt sich natürlich in diesem Milieu der Trümmer was kindlich Eigenes. Gottfried ist ja noch, ist so kurz vor der Pubertät, ist er ja gerade so einsetzende Pubertät. Und da schließt er neue Freundschaften und er verliebt sich zum ersten Mal.
Es war Sonntag und draußen fiel ein feiner Nieselregen, wie so oft im Londoner Frühling, wenn ein feines Netz aus Tropfen über der Stadt liegt und die Luft verfärbt. Sie standen nicht auf, um Frühstück zu machen, sondern betrachteten lange vom Bett aus den schweren Himmel. Schuld lächelte. Es gefiel ihm, den Tag so zu verplempern
und er war froh, dass Eli einfach liegen bleiben konnte. Eigentlich hatte Schulz sich im Bett immer am wohlsten gefühlt. Das Bett war sein natürliches Habitat. Hier konnte er am besten nachdenken. In der kleinen Mietwohnung in St. Georg hatte er manchmal als Schüler und vor allem später als Student tagelang im Bett verbracht. Seiner Mutter war ein solches Herumliegen natürlich ein Dorn im Auge gewesen. Doch ihr dauerndes Jammern und Schimpfen hatte Schuld nicht dazu bewegen können, sein Lager länger als nur für die allernötigsten Gänge zu verlassen. Im Bademantel schlurfte er durch die Wohnung, holte sich etwas zu essen, knallte dann die Zimmertür wieder hinter sich zu, schnitt ihr Schreien ab. Meine Mutter prophezeite mir die allerschlimmste Zukunft, wenn ich so weitermachte, sagte Schuld. Was mich aber noch mehr bestärkte in dem Glauben, dass gerade das Herumliegen der einzig rechte Weg vorwärts sei. Das im Bett liegen versüßte auch die Tage in der Wohnung, die ich ansonsten nicht habe leiden können, die in meinen Augen immer etwas Erdrückendes, ja Erstickendes hatte, die nach Putzmittel roch und kalt war wegen des andauernden Lüftens, in der es kein Versteck gab, sondern nur totgeschrubbten Raum. Ich glaube, das im Bett liegen war, je älter ich wurde, wie ein Aufstand gegen diese Wohnung, meine Weigerung, die Dinge nicht mehr länger so hinzunehmen, wie meine Mutter sie mühevoll aufgebaut hatte um mich, um uns beide herum. Und als ich mit dem Studium begann, hatte ich ihre Spielchen endgültig satt. Aber natürlich war sie in unseren Auseinandersetzungen immer diejenige mit dem längeren Atem. Am Ende wurde sie, um zu gewinnen, meist krank. Das war ihr Ass. Sie quittierte meine Weigerung, das Bett zu verlassen, damit, dass sie sich selbst hinlegte. Und gegen eine Krankheit, selbst wenn sie erfunden ist und alle wissen, dass sie erfunden ist, bist du immer machtlos. Sie legte es darauf an, dass die Schuld mich aus meinem Zimmer treiben und sie auf diese Weise unseren Bettenkampf gewinnen würde. Und so war es auch. Denn natürlich gab ich immer nach. Ich spürte ja geradezu ihr Scheinleiden durch die Wände der Wohnung hindurch, zäh und mit einem süßlichen Geruch, der sogar die Putzmittel und das Lüften überdeckte, breitete es sich aus, bis es schließlich zu mir ins Zimmer drang und ich es nicht länger ertragen konnte. Ich stand also auf, zog mich an, machte ihr Pfefferminztee und Zwieback, es war immer Pfefferminztee und Zwieback, und brachte ihr das Tablett ans Bett. Einmal aber, sagte Schuld und drehte sich Eli von der Erinnerung beschwingt zu, einmal überlistete ich sie und rief den Doktor an. Der kam noch am selben Abend, fand ihren Zustand besorgniserregend, sagte, sie sei völlig überlastet, ohne zu erklären, wovon und wieso, und verschrieb ihr, da keine wirkliche Krankheit vorlag, eine zweiwöchige Kur in Badenweiler im Hochschwarzwald, wo seinerzeit ja schon Tschechow versucht hatte, sich auszukurieren, dann aber in den Armen von Olga Knipper der Tuberkulose erlegen war. In den 2 Wochen, die meine Mutter in Badenweiler verbrachte, in diesem Jahr, sagte Schuld, war ich glücklicher als in all den Jahren seit der Trümmerbande, was nicht zuletzt damit zusammenhing, dass ich so gut wie gar nicht mehr aus dem Bett aufgestanden bin. Es war zu Anfang meiner Studienzeit und ich habe alle Vorlesungen sofort geschmissen und mich stattdessen in mein Bett zurückgezogen, wo ich über alles Mögliche nachdachte, zum Beispiel darüber, warum Liebe und Sex so sehr fehlten in meinem Leben. Da dieses Nachdenken aber im Bett stattfand, bedrückte es mich überhaupt nicht, sondern schaffte vielmehr eine Klarheit über meine eigene Lage, die mich anspornte, etwas zu unternehmen. Mein erster Schritt war, in Bademantel und Gummistiefeln einkaufen zu gehen, was mir gewagt und sehr unkonventionell erschien. Und mir in den örtlichen Läden nicht nur böse Blicke, sondern auch Beschimpfungen eintrug, die den alten Beschimpfungen glichen, welche im Reich jenen vorbehalten gewesen waren, die nicht in die Rassenlehre passten oder auch nur im geringsten abwichen von dem tödlichen Maßstab, der ihnen angelegt wurde. Der Ton, das Gift bis hin zu den Worten selbst schien, so Schuld, genau die gleichen gewesen, was ihn damals wie heute nicht erstaune. Wieder denke er jetzt an die Leute mit ihren zugespitzten Gesichtern, die es auch Jahre nach dem Krieg noch abgesehen hatten auf jeden, bei dem sie etwas angeblich biologisch Schwaches oder etwas sozial Andersartiges zu wittern glaubten. Es entbehre daher nicht einer gewissen Ironie, sagte Schuld, dass er gerade bei seinem Einkauf in Gummistiefeln und Bademantel Rudi kennengelernt habe, im Gemischtwarenladen Spöhr, wo dieser eine Flasche Wermut vom Regal holte und sie unter seiner Jacke verschwinden ließ, direkt vor Schulds Augen. Der wiederum so fasziniert war von dieser Verwegenheit, dass er Rudi aus dem Laden hinaus auf die Straße folgte und ihn sofort mit sich nach Hause nahm. Rudi blieb 10 Tage. Ich fand nie seinen richtigen Namen heraus, aber wieder angezogen haben wir uns wieder während dieser 10 Tage kein einziges Mal. Noch sehe ich ihn vor mir, nackt in der Küche stehend, die Kaffeekanne vom guten Geschirr meiner Mutter in der Hand, Zentimeter für Zentimeter, während er den Kaffee aufbrühte, eine Erektion bekommt, die dann nach ein paar Minuten derart dringlich wurde, dass er das Kaffeemachen auf halber Strecke aufgab und mich wieder zurück ins Schlafzimmer schleifte. Nicht nur seine Erektion, sondern alles an Rudi, als ist irgendwie dringlich gewesen. Dies und seine Entschiedenheit erinnerten mich an meinen Kindheitsfreund Karl Hinze, an den ich damals oft denken musste. Wie Karl sei ihm auch Rudi wie eine Art Rockstar vorgekommen, sagte Schuld. Er habe Rudi erzählt von Karl Hinzes angenehmer, ruhiger Autorität, die so sehr im Gegensatz stand zu der sie überall umgebenden militärischen Aufschneiderei im Reich. Selbst der Krieg, hatte Stuhl zu Rudi gesagt, ist machtlos gewesen gegen seine Menschlichkeit. So kam er mir damals vor, einem 6-jährigen Jungen. Dass dies letztendlich ein schrecklicher Trugschluss gewesen ist, habe ich dann ja an dem gebrochenen jungen Mann Jahre später im Postamt am Dammtor gesehen. Zur Zeit der Trümmerbande aber war er ein Star. Und so trat er auch in mein Leben.
Ja, und was man an der Stelle auch so ein bisschen sieht, er ist ja dann doch eigentlich wie die Mutter. Er grenzt sich maßlos von ihr ab. Was sie, sie hat ja diesen Putzfimmel, den er nicht ertragen kann. Und so. Aber sie ist genauso wie er. Er findet Krankheiten. Sobald es ein bisschen besser geht, es ging ihr blendend, als sie in diesem dreckigen Keller gehaust haben. Sobald sie irgendwie eine erträgliche Wohnung haben, ist es nicht mehr. Dann schafft sie es auch nicht mehr. Ist das irgendwie auch so ein durchgängiger Zug, dass man, wenn man als schwuler Mann sich mit seiner Mutter nicht ganz richtig auseinandergesetzt hat, dass es einem auch so ewig kleben bleibt?
Also Mütter sind ja eine zentrale Figur im schwulen Leben und dieses ständige wegziehen wollen und aber nicht wegziehen können. Und hier war es mir aber wichtig, dass es ist ja eigentlich, er begibt sich auf so eine Entdeckungsreise und er entdeckt eigentlich auch, wie sehr er seiner Mutter ähnelt, auch mit diesen Ticks, dass er ständig neue Krankheiten erfindet und so. Und das wird ihm ja eigentlich auch. Also er erinnert sich nicht nur, was ihm passiert ist, sondern er wird eigentlich auch bewusster, was er
für eine Person ist.
Genau, das ist, so hast du ja auch, gibt ja auch nochmal so ein Ding, wiederkehrende Motive in deinem Roman, also Krankenhaus. Denn das ist, weist jetzt auch nochmal auf eine Sache hin, wie der Roman eigentlich gebaut ist. Wir waren ja eigentlich an einer sehr frühen, und das war ja, also wieder auch verschachtelt, das war eigentlich sozusagen so eine erste sexuelle Beziehung zu dem Rudi, aber wiederum die Erinnerung an diese Trümmerbande, wo er ja so ein bisschen über 10 oder sowas war. Ne? Und das haben wir ja gesehen, das ist relativ am Ende des Romans, diese Szene, also linear geht da gar nichts. Mhm. Ja? Das liegt daran, dass das Ganze ja eine Koma-Erinnerung ist. Das ist ja auch eine ganz eigene Art, wie bist du da drauf gekommen, dass Gottfried sich alles im Koma erinnert.
Der Roman fing eigentlich anders an ursprünglich und dann habe ich, ich brauchte aber eine, so ein bisschen so eine zentrale, so einen zentralen Raum, aus dem heraus ich das erzählen konnte. Und er wird ja dann am Ende angefahren von einem Taxi und da habe ich dann gedacht, okay, das nehme ich vom zurück an den Anfang und der Roman, also der, die Erzählung geht ja immer wieder zu ihm zurück im Krankenhaus und das, ich wollte so einen Anker haben, der sich da durchzieht.
Hinrich von Haaren hat uns heute seinen neuen Roman Wildnis vorgestellt und mit Veit Görg-Schmidt darüber gesprochen. Das Buch ist 2025 erschienen, es hat 296 Seiten und ist gebunden. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal in der Berggasse 8, sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.